Willkommen bei How I Met My Money. Ich bin Lena, freie Journalistin und Interviewerin.
Und ich bin Ingo, Honorarberater, Finanzcoach und ein kleines Kapitalistenschweinchen. In diesem Podcast geht es nicht nur ums Geld, sondern auch darum, was Geld mit dir macht. Mit dem Gefühl, nie genug zu haben. Mit Streit in Beziehung. Mit Freiheit. Mit Sicherheit. Und manchmal auch mit Scham.
Wir sprechen mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis und stellen die Fragen, die du dir vielleicht so noch nie gestellt hast. Warum gehe ich mit Geld so um, wie ich es eben tue? Was habe ich über Geld in der Kindheit gelernt? Und stimmt das eigentlich alles noch?
Hier bekommst du wirkliche Aha-Momente, echte Geschichten, praktische Tipps und Hacks und den Raum, tiefer zu gehen.
Denn wer sein Geld versteht, der lernt auch sich selbst besser kennen.
How I Met My Money wird produziert und vermarktet von Mayberg Finanzpartner und der OFA Online Finanzakademie. Und jetzt viel Spaß mit dieser Folge.
Vegan leben? Ja oder nein? Den Zug nehmen oder doch besser fliegen? All diese Fragen, die stellen wir uns dauernd in der aktuellen Zeit, einfach weil es viel um Nachhaltigkeit geht. Das bringt aber alles nichts, wenn wir nicht mal übers große Ganze reden, übers Finanzsystem. Das sagt unser heutiger Experte. Er ist Psychiater und Professor für Nachhaltigkeit und Transformation an der Hochschule Mittweida, lange Jahre ärztlicher Direktor an der Klinik in Sachsen. Er forscht zu den ökonomischen Grundlagen einer nachhaltigen Zukunft und ist Mitglied im Club of Rome. Außerdem berät er internationale Organisationen wie die Vereinten Nationen und die Europäische Union. Herzlich willkommen, Herr Professor Dr. Dr. Stefan Brunnhuber. Hallo.
Hallo Lena, hallo Ingo. Freue mich auf einen interessanten Nachmittag mit euch.
Ich bin ja froh, dass wir dich jetzt Stefan nennen können, bei so vielen Titeln, bei so vielen Hüten, die du aufhast. Als wir das Vorgespräch haben, hast du mich, ehrlich gesagt, fast so ein bisschen überrumpelt. Du sagst, Lena, tolle Fragen hier, aber ganz ehrlich, wir müssen eigentlich über mal das Große reden, das Ganze. Warum, glaubst du, reden wir nicht über das Finanzsystem, sondern lieber über Veggie-Burger?
Die Nachhaltigkeitsdebatte hat historisch vielleicht aus der Sicht des Club of Rome 1972 begonnen. Damals mit dem Club of Rome-Bericht Grenzen des Wachstums. Und wir haben jetzt eine 55-jährige Geschichte in der Nachhaltigkeitsdebatte. Und wir haben so ziemlich alles gesamtgesellschaftlich irgendwie umgedreht, nicht? Technologien, Governance, Bildung, aber auch Lebensstilmodifikationen. Also Veggie-Burger essen, Lastenfahrrad, Awareness war ein wichtiges Thema. Also so nach dem Motto, wir müssen andere nochmal daran erinnern, dass es jetzt Zeit ist für die Transformation. Es gab Menschen, die haben sich auf Autobahnen festgeklebt und ganz laut Plakate in die Luft gehalten. Manche sehen auch das Element Awareness darin und der Aufmerksamkeit, dass sie am Freitag nicht mehr in die Schule gingen, stattdessen Plakate in die Luft gehalten haben und so vieles mehr. Und dennoch bleibt sozusagen im Kern die Frage zurück, sind das die richtigen Variablen? Sind das die Variablen, die wir brauchen für den Transformationsprozess? Oder haben wir was vergessen? Haben wir im Umfeld dieser ganzen Veränderungsprozesse sozusagen einen Teil der Geschichte nicht erzählt, wenn du so willst? Ja? Und ich glaube, das tun wir. Aus meiner Sicht gibt es ein großes Tabuthema, das im Rahmen des ganzen Transformationsprozesses keine zentrale Rolle spielt, nämlich die Bedeutung der Architektur und der Aufbau des Geld- und Finanzsystems. Ja, jenseits von Technologien, jenseits aller anderen Faktoren, die alle auch wichtig sind und unstrittig sind, haben wir eigentlich die letzten Jahre diese Themen nicht beschäftigt.
Warum denkst du, ist das so? Also warum, weil, also natürlicherweise, wenn du hast ja bestimmte Personengruppen beschrieben, wo ich mir, also wir hatten auch mal eine ganze Reihe zum Thema Kapitalismuskritik, vielleicht geht das auch in so eine Richtung. Woran denkst du, ist das so? Weil Nachhaltigkeit und Finanzsystem ist, glaube ich, für manche, die stehen sich gegenüber. Ne? Aber ich glaube, das siehst du anders, oder?
Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die Gegenüberstellung das richtige Konzept ist. Hm. Es ist so, dass wir das Thema des Geld- und Finanzsystems in der Auswirkung auf Nachhaltigkeit nicht hinreichend thematisieren. Mhm. Ich würde sagen, Geld ist eines der drei wichtigen großen Tabuthemen, die wir nicht hinreichend ihre Bedeutung ins Bewusstsein heben, würde man als Psychiater sagen. Nicht? Das eine ist Sexualität, das zweite ist Macht, das dritte ist Gott, Religion und das vierte ist Tod, je nachdem. Aber das vierte und fünfte ist dann die Frage des Geldsystems. Wir können über Gott reden, wir können über Endlichkeit und Tod reden, wir können über Macht reden, aber wir können eigentlich noch nicht über die Auswirkungen des Geldsystems auf Nachhaltigkeit, auf uns selber reden. Und das ist, glaube ich, eines der nicht erzählten Geschichten, die wir uns selber eingestehen müssen. Wenn wir uns die Geschichte erzählen würden, würde wahrscheinlich Transformation anders aussehen.
Okay, und jetzt bist du ja da und stellst ja genau das fest. Und das finde ich sehr, sehr spannend an der Stelle. Wenn ich dich also richtig verstehe, ohne Geld keine Nachhaltigkeit. Und jetzt ist ja, glaube ich, viele, die jetzt zuhören, stellen sich die Frage, warum? Also, warum ist das so?
Ja, also, wenn du dir die großen Themen anguckst, als wir eigentlich genau vor 10 Jahren, als wir 2015 in New York die Nachhaltigkeitsziele unterschrieben haben, es war September 2015, ja, und die Weltgemeinschaft hat sich geeinigt auf ein Roadmap, so nach dem Motto, diese 17 Ziele mit 160 oder 70 Subtargets, die wollen wir. Und dafür gibt es einen extrem hohen Konsens. Ja, wir wollen mehr Kindergarten, weniger Umweltbelastung, weniger Externalitäten, mehr Krankenhäuser, Naturreservate und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, und es gibt eigentlich einen globalen Konsens jenseits der politischen Agenda und einen globalen Konsens jenseits der Parteien von links und rechts zu sagen, grob mit all seinen Einschränkungen, das ist die Agenda, die wir eigentlich wollen bis 2030.
Wenn du von wir redest, meinst du die Vereinten Nationen?
Ja, ich meine es uns als Weltgemeinschaft, denn mehr als die UN, denn diesen Konsens und der Unterschied von 2015 ging eines der größten Meinungsbildungsprozesse und Hearing-Prozesse der UN voraus. Also wissenschaftliche Hearings, Drittsektor-Hearings, politische Hearings, governmental, intergovernmental, alles ist in diesen Prozess mit eingeflossen. Ja, also keine Privatmeinung von einigen wenigen UN-Botschaftern und auch keine Privatmeinung vom Club of Rome oder von der Regierung von Deutschland oder der Kleinen, sondern es war extrem breit angelegter, auch wissenschaftlich evidenter Meinungsbildungsprozess, auf den wir uns eigentlich grob geeinigt haben. Und schon im Oktober, November hat sich die Weltakademie der Wissenschaften, wo ich mit aktiv bin, getroffen, hat sich die Frage gestellt, okay, wir haben uns auf die 17 Ziele geeinigt, was kosten die denn? Ja, denn wenn wir die Frage der Kosten und der Zuteilung der Kosten nicht beantworten, macht die ganze Debatte um Transformation ja gar keinen Sinn. Dann ist es ein philosophisches Oberseminar, wo wir alle sagen, wir wollen keine unterernährten Kinder und stattdessen Krankenhäuser und wir wollen Naturreservate und Amazonas retten. Aber die entscheidende Frage ist ja, wo kommt das Geld her, wie viel Geld brauchen wir und wie verteilen wir diese Ressourcen richtig, damit am Ende auch Transformation rauskommt.
Dann fangen wir mal mit dem, wie viel Geld brauchen wir an.
Wenn man mit der Frage anfängt, kann man grobe Schätzungen machen, dass wir eigentlich im Kern, wenn man jetzt die letzten 10 Jahre zurückblickt, auf folgende Zahlen stößt. Zum einen mal ist auffällig, dass nur ungefähr 15-17% der US-Nachhaltigkeitsziele überhaupt on track sind. Ja, währenddessen ein Drittel der Ziele zurückgefallen sind, ja, bedingt durch Pandemie, bedingt durch die US-amerikanische Administration, bedingt durch Greenwashing und tausend andere Dinge. Und dass wir grob einen Gap von ungefähr 14-15 Billionen, einigen uns mal auf 15 heute auch für diese Debatte, 15.000 Milliarden pro Jahr an zusätzlicher Liquidität benötigen würden, um diesen Nachhaltigkeitspfad einzuschlagen. Ja, bei einem Weltsozialprodukt von ungefähr 110 Billionen, also 110.000 Milliarden, für diejenigen, die jetzt schwindelig werden, sind halt die Größenordnung, die habe ich selber auch nicht erfunden, die sind halt so, also ungefähr 15 Billionen im Jahr an zusätzlicher Liquidität. Okay, das ist die... Das ist
15 Millionen?
Nein, 15.000 Milliarden.
Das ist ja okay.
Also 15 Billionen zusätzlicher Liquidität.
Okay.
Und die Frage, die dann anschließt, ist, der größte Teil von dem, nämlich 80% plus, wird aus dem Privatsektor kommen müssen. Ja, aber der andere Bereich, der wird im Wesentlichen die Frage betreffen planetarische Allgemeingüter und der Finanzierung von negativen Externalitäten. Also das ist drei große Kostenblöcke, nämlich zum einen mal den Privatsektor und die Frage, wie lässt sich über die Finanzarchitektur diese 80% der 15 Billionen mobilisieren, denn der Privatsektor hat eigentlich genügend Geld. Ja, auf den Kapitalmärkten gibt es extrem viel Geld. Ich mache nachher mal ein Beispiel. Auf der anderen Seite haben wir aber Bereiche, für die es gar keine Märkte gibt. Für die Mangroven in Südostasien wird es auch die nächsten 100 Jahre keinen Markt geben, wo man Geld verdienen kann. Ja, und wenn du dir die Plastikvermüllung im Shanghaier Dreieck oder im Atlantik anguckst, wird es da auch früher oder später noch keinen Markt geben, sondern braucht man andere Instrumente. Also, es gibt drei große Kostenblöcke. Nochmal, wir brauchen Geld für die Mobilisierung des Privatsektors. Das sind vor allem Hedging-Instrumente und Staatssicherheiten. Wir brauchen zweitens Geld für die Finanzierung von negativen Externalitäten. Und wir brauchen drittens Geld für die Finanzierung von Allgemeingütern. Okay. Für diese 30 Bereiche sind sozusagen diese 15 Billionen vorgesehen. Und jetzt kann man fragen, wo kommt das Geld eigentlich her?
Genau, und das ist ja, also ich glaube, da draußen sind ja, glaube ich, mit so großen Summen die wenigsten Firmen. Ich würde mich mal mit einschließen an der Stelle, aber ich glaube, selbst die reichsten Menschen auf der Welt, ich habe die Tage noch mal was gesehen, also besitzen irgendwie 200 Milliarden oder 300 ja. Milliarden mit
ja, nee, dennoch diese 15 Millionen ist vielleicht 8%, 10% des Weltsozialprodukts.
Okay, das und die Frage ist ja, glaube ich, an der Stelle, wie macht man es interessant? Weil du hast es ja gerade beschrieben an gewissen Beispielen und ich bin bei uns im Podcast immer so das kleine Kapitalistenschweinchen. Ich denke jetzt also in die Richtung. Und ich glaube, was manchmal in der Ideologie der Menschen auch da draußen vorherrscht, ist ja Nachhaltigkeit. Damit darf ich eigentlich keine Rendite machen. Wenn ich dich aber richtig verstehe, sagst du, ja doch, das muss ja so sein, damit wir genügend Privatinvestoren anziehen. Und ich tippe mal, das schließt sich auch nicht aus, Nachhaltigkeit und Rendite. Aber kannst du mal vielleicht an einem anfassbaren...
Ich nehme ein konkretes Beispiel. Also schau dir mal die großen institutionellen Investoren an. Ja, ganz große. Also Allianz, Münchner Rück, BlackRock. Okay? Die haben extrem viel Cashflow. Ja? Eine Allianz muss am Tag 300 Millionen anlegen. Irgendwo. 300 Millionen US-Dollar-Äquivalente. BlackRock gehört bereits halb Afrika, sage ich jetzt mal so. Okay, also ob das jetzt gut oder schlecht ist, ist gar nicht die Frage. Sondern die Frage ist, der Privatsektor hat genügend private Liquidität. Und jetzt kann man zum Beispiel, ich habe das damals auf den COP-Veranstaltungen der letzten Jahre gesehen, im Gespräch mit den Institutionellen, dass deutlich wurde, dass sie sagen, natürlich wollen wir Transformation, natürlich wollen wir in grüne Investitionen. Konkreter, natürlich können wir in der Subsahara 500 Krankenhäuser, 5000 Kindergärten, 50.000 Schulen bauen. Das ist auch nicht so technisch so schwierig, eine Schule zu bauen. Es ist auch technisch nicht schwierig, ein Krankenhaus zu bauen nach westlichem Standard. Wir wissen, wie das geht, aber BlackRock sagt zum Beispiel auch, natürlich, da brauchst du 500 oder 800 Milliarden im Jahr. Ja, die kannst du morgen haben.
Wo ist der Haken hier, Stefan? Wo ist der Haken? Also die Sorge
aber wir gehen dann nicht rein, weil die Systemrisiken zu hoch sind. Die Währungsrisiken, die Zinsrisiken, die Risiken des Klimas, die Risiken von Staatsbankrott und vieles mehr. Also unterscheidet als Zuhörer zwischen Systemrisiken und Projektrisiken. Wenn du dir ein Solarpanel aufs Dach machen willst, dann gibt es in Deutschland eigentlich kein Systemrisiko, sondern es gibt ein Projektrisiko, dass derjenige, das da oben aufschraubt, auch kann. Und wenn du das nicht machen kann, dann hast du Pech gehabt, dann ist es da oben schlecht hingemacht, dann musst du den verklagen. Ja? So, wenn du das Gleiche aber in der Subsahara machst, hast du Systemrisiken, die zu Kapitalaufschlägen führen. Ja? Also ganz noch konkreter, die Solaranlage bei dir auf dem Dach, die kostet vielleicht Kapitalkosten von 2-3%. Die gleiche Technologie in der Subsahara hat einen Kapitalrisikoaufschlag um den Faktor 5. Da liegst du bei 10% und 12%. Und die Frage ist, wer übernimmt das Delta? Wer übernimmt den Unterschied, dass das Krankenhaus, die Solarpanel, der Kindergarten eben nicht im Tessin oder in Thüringen, sondern in der Subsahara gebaut wird? Und dieses Delta kann der private Kapitalgeber nicht vollumfänglich selber hedgen oder aufschlagen, weil er sagt, das ist mir zu groß und deshalb geht er gar nicht rein.
Wenn ich da mal ganz kurz einhaken darf, das heißt, es ist ja erstmal eine gute Nachricht, wenn ich dich richtig verstehe, ist Kapital da. Ich weiß jetzt nicht, ob die 15 Billionen zwangsläufig, aber wie du es gerade so beschrieben hast, ist einiges da. Jetzt ist ja die Grundfrage, also erstmal gute Nachricht, es ist genügend Kapital da vermeintlich, um Nachhaltigkeitsklimawandel zu schaffen. Gut, jetzt sagt man andererseits, es gibt Klimarisiken. Das beißt sich natürlich irgendwo, aber die Frage ist, wie könnte man es schaffen?
Jetzt kommt die Frage, wie kriegst du das Privatkapital mobilisiert? Wie kriegst du das Geld, das ja wir angespart haben? Das sind die Babyboomer, vorrangig 120 Millionen Menschen auf der Welt, die das ganze Leben lang, da gehöre ich jetzt noch nicht dazu, aber ich gehöre zum Beispiel dazu, die das ganze Leben lang irgendwo gespart haben, das Geld irgendwo hingelegt haben und die Institutionellen legen es jetzt irgendwo an, damit wir unsere Pensionen haben. Ja, so mehr oder weniger. Und das Geld ist ja da. Das Geld ist da für private Investitionen, aber der Risikoaufschlag ist zu hoch und deshalb gehen Institutionelle nicht da rein. Okay? Also, was brauchst du jetzt? Du brauchst sozusagen einen Geldgeber, du brauchst zusätzliche Liquidität, das das Systemrisiko hedgt, nicht das Projektrisiko. Okay? Und das Systemrisiko ist das Delta zwischen einer neutralen Investition in Zentraleuropa, zum Beispiel Schweiz oder Deutschland mit 2% und den 10-12% irgendwo anders auf der Welt. Und dieses Delta übernimmt natürlich kein Institutioneller, weil er die Verantwortung hat für 120 Millionen Babyboomer und sage, das Risiko ist viel zu hoch, also gehe ich da nicht rein. Okay? So, das macht er nicht. Also, jetzt, wo kommen die 8% her? Das ist die Frage. Wo muss die Liquidität herkommen und wie müssen die Finanzinstrumente aussehen, die genau dieses Delta sozusagen hedgen und das Risiko übernehmen? Ja, die Finanzinstrumente sind bekannt, das sind Derivate, das sind Swaplines, das sind in Teilen auch sogenannte Asset-Backed Securities, das ist nur was für die Spezialisten.
Quasi eine Art Versicherung, könnte man so
piepen. Das ist eine Art Versicherung, oder in Deutschland würde man von einer Hermes-Bürgschaft sprechen, also von einer, wenn du willst, interstaaten oder internationalen Garantie, so nach dem Motto, wenn du das Krankenhaus da unten baust, bist du für das Projektrisiko zuständig, für das Zins-, Währungs- und das Staatsausfallrisiko trägt die Gemeinschaft. Also beispielsweise die EU oder der IWF oder die Weltbank oder die Afrikanische Entwicklungsbank. Und jetzt kommt die Frage, wo kommt die Liquidität her für dieses Hedging-Instrument? Okay? Und da gibt es nur zwei, drei Möglichkeiten. Entweder wir gehen wieder an die Kapitalmärkte und verschulden uns dort, dann dreht sich sozusagen das Argument im Kreis, dass wir zuerst Geld aufnehmen bei denen, die eigentlich Geld geben sollen, damit Investitionen funktionieren. Das ist technisch machbar, aber ineffizient. Das Zweite ist, wir erhöhen die Steuern im globalen Norden. Ja, das geht in Teilen, aber nicht vollumfänglich in den Größenordnungen. Wenn du nämlich diese Größenordnungen sozusagen aus dem Markt zunächst mal abziehst und dann woanders hinschiebst, dann fehlt es ja für den Transformationsprozess gerade dort, wo es ja auch benötigt wird. Und die dritte große Möglichkeit ist, dass wir die Regulierer und die Zentralbanken mit an Bord nehmen. Dass wir sagen, okay, ihr habt damals 2008, 2009 das Bankensystem gerettet. Ihr habt damals bei der Pandemie 2020, 2021 eigentlich zusätzlich Liquidität generiert und habt die den Ländern zur Verfügung gestellt, dass die Pandemie gerettet oder gegenfinanziert war in Teilen. Der Effekt ist technisch der, dass man von einem sogenannten QE spricht, einem Quantitative Easing oder einem grünen QE, das ist der Bereich, den ich favorisiere, dass sozusagen technisch gesprochen, Ingo, die Zentralbank in den Keller gehen, auf einen Knopf drücken und Geld generieren. Und Zentralbanken sind die einzige Institution auf der Welt, die das kann. Und was ist der Effekt? Lena, du kannst gleich dazwischen schreiben. Was ist der Effekt? Die Banken, Die Zentralbanken, die Bilanzen der Zentralbanken verlängert sich um 2.000, 3.000 Milliarden. Okay? Das ist bei 44.000 Milliarden, die sie schon haben, ungefähr 8-10% zusätzlich. Und das Geld wird verwendet, um zum Beispiel ein Hedging-Instrument aufzustellen für die Afrikanische Entwicklungsbank oder für die Europäische Investitionsbank, die sagt, okay, wir hedgen jetzt einen erheblichen Teil dieser systemischen Risiken. Und dann springt der Privatsektor, wie man sagt, über das Stöckchen. Er sagt, okay, das Systemrisiko wird mir abgedeckt. Das können wir beide nicht kontrollieren. Du nicht und ich nicht, die Zentralbank nicht, wir als Weltgemeinschaft nicht. Wir wissen nicht, wann die nächste Klimakatastrophe einbricht. Aber jetzt bauen wir das Ding da unten und das Systemrisiko bleibt für uns, was negative Externalitäten anbelangt und was die Mobilisierung von Privatkapital anbelangt und was die Gegenfinanzierung von planetarischen Allgemeingütern anbelangt, auf weiten Strecken, nicht vollumfänglich, aber auf weiten Strecken auch bei den Regulierern und Zentralbanken. Jetzt.
Stefan, unsere Köpfe rauchen und ich will da nochmal ganz kurz ein kleines Recap machen. Du hast uns jetzt erzählt, dass 2015 die Vereinten Nationen 17 Nachhaltigkeitsziele beschlossen haben, darunter Bildung, Gesundheit, Klimaschutz, Frieden. Das kostet aber, das kostet eine Menge, rund 5 Billionen Dollar pro Jahr?
Nein.
Sag mal.
15?
15.
Ja.
Immer mehr als man denkt, aber es ist eh.
Bei denen aber 80% durch den Privatsektor mobilisierbar sind, die aber nicht mobilisiert werden, weil Systemrisiken zu hoch sind.
Genau. Und deswegen müssen jetzt die Zentralbanken ins Spiel kommen. Zentralbanken kennen wir, wie du schon gesagt hast, aus der Pandemie, vielleicht auch Griechenland-Krise. Kannst du noch mal ganz kurz für alle erklären, Zentralbank, was ist denn eigentlich die Ursprungsaufgabe der Zentralbank?
Die Ursprungsaufgabe der Zentralbanken ist, dass sie Geld druckt, den primären Zins am kurzen Ende bestimmt, also Frau Lagarde erhöht den Zins für die Refinanzierung der Geschäftsbanken und darauf achtet, dass die Inflation nicht aus dem Ruder geht. Okay? So, und in jeder Region der Welt, die über eine stabile Währung verfügt, zum Beispiel der Euroraum, aber auch der Renminbi oder auch der Yen oder auch der britische Pfund oder auch der US-Dollarraum, haben die Zentralbanken im Kern keine artifizielle, künstliche Austerität. Die könnten technisch drucken, so viel sie wollen. Technisch. Aber nicht praktisch, denn die Einschränkungen liegen natürlich daran, dass technisch gesprochen der sogenannte CPI, Consumer Price Index, oder die Inflation nicht steigen darf. Wenn wir jetzt einfach in den Keller gehen und Geld drücken und das in den gegebenen Wirtschaftskreislauf hineinpumpen, dann steigt die Inflation, also nichts gewonnen. Man kann es aber auch anders machen. Und da kommt das ins Spiel, was wir aus der Public Healthcare Forschung seit ungefähr 20, 30 Jahren mit einer ganz hohen Evidenz kennen. Nämlich das, was man im Gesundheitssektor Sekundärprävention nennt. Primärprävention heißt, die Erkrankung tritt gar nicht auf. Okay, also du machst deine Dauerläufe, du meditierst, dann bekommst du keine Schlafstörung oder keine Depression oder keine Übergewicht und so weiter. Okay, aber Sekundärprävention heißt, der Schaden ist gesetzt, zum Beispiel du hast einen Hochdruck oder du hast einen Diabetes mellitus oder was anderes. Und jetzt geht es darum, die Kosten oder die Schweregrad dieser Erkrankung so gering wie möglich zu halten. Das heißt, die Erkrankung wird nicht weggehen, so wie Klima nicht weggeht, wie die Pandemie nicht weggeht, wie auch der Artenverlust auf Jahrzehnte hinaus nicht weggeht. Aber und die damit verbundenen Kosten laufen exponentiell nach oben. Das kann man gut zeigen. Okay, die Kosten der nächsten Pandemie. Also wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für die nächste Pandemie, Lena? Sag mal was.
Oh Gott, ich will es gar nicht wissen, Stefan.
0,001%.
Wie viel?
0,001.
Nein, die Wahrscheinlichkeit für die nächste Pandemie ist 99-100%.
Oh Gott.
Bleib mal ganz locker. Der Punkt ist nur, sagen dir alle im Chatham-Rule-Format. Das ist ja keine Privatmeinung von mir hier. Das ist ja völlig irrelevant, meine Privatmeinung. Verstehst? Der Punkt ist, wir wissen aber nicht, ob in 2 Monaten, in 2 Jahren oder in 8 Jahren oder in 10 Jahren. Das wissen wir nicht. Aber wenn du jetzt die Verantwortung hättest, für 100 Millionen oder EU 350 Millionen Menschen und bist mit einem Systemrisiko konfrontiert, das mit einer fast 100%igen Wahrscheinlichkeit die nächsten 10 Jahre passiert. Okay? Sagen wir mal. Was machst du dann? Dann musst du in die Sekundärprävention. Das heißt, du musst die WHO im Upfront-Loading mit Liquidität ausstecken, damit Impfungen vorbereitet werden, Masken verteilt werden, prädiktive Center aufgebaut werden, Forschung, Entwicklung, Public Health Infrastruktur aufgebaut wird, damit dann das, was sowieso passieren wird, in seinen Auswirkungen relativ betrachtet geringer ausfällt, als wenn man gar nichts macht. Das nennt man Sekundärprävention. Und der Bereich von Geldern, über die wir heute sprechen oder sprechen sollten, müsste genau in diesen Bereich fließen, etwa in den Bereich Gesundheitsvorsorge.
Jetzt ist ja die Frage, Stefan, am Ende des Tages, kommt das Geld wirklich da an? Weil wenn ich jetzt mal ganz, also ich glaube, die Leute kennen ja spätestens oder einige zumindest seit Corona, dass Geld gedruckt werden kann und man so dementsprechend unterstützen kann an der Stelle. Und der Punkt ist ja der, man sieht es ja in Deutschland auch immer wieder an Subventionen, also ich glaube für den Otto Normalbürger, Bürgerin, wo kommt es an und führt es am langen Ende nicht doch irgendwo wieder zur Inflation und damit wieder zu...
Super Frage. Super, Ingo, das ist genau die Frage. Und was passieren wird, mit großer Wahrscheinlichkeit, unabhängig von unserem Interview und unabhängig von Stefan Brunhubers Privatmeinung, ja, ist der Effekt, dass nächstes Jahr die Europäische Zentralbank etwas auflegen wird, was man CBDCs nennt. Central Bank Digital Currencies. Also du kannst bei der Zentralbank ein Konto haben. Die Chinesen machen das seit mehreren Jahren schon, haben das im Feldversuch, ohne dass sie die Öffentlichkeit gemerkt hat, bei über 300 Millionen Menschen schon durchgeführt. Ja? Und was ist der Effekt? Stell dir mal vor, die Zentralbanken können direkt zum Beispiel die WHO angehen mit einer Blockchain-assoziierten digitalen Währung und können sagen, wir überweisen dir jetzt 200 Milliarden für die Sekundärprävention der nächsten Pandemie, die ja mit großer Wahrscheinlichkeit passieren wird, so wie die nächste Hitzewelle passieren wird und so wie die nächsten Artenverluste mit seinen Auswirkungen auf die Ernten passieren wird. Das ist halt keine Privatmeinung von mir oder vom Club of Rome. Das ist ja alles schon mehr oder weniger gesetzt, ja, in der Sekundärprävention. Dann kriegen die Institutionen genau die Liquidität, aber mit einer Blockchain-assoziierten Smart Contract, das sagt, du kannst dafür und nur dafür ausgeben. Und was ist jetzt der Effekt? Was ist jetzt der Effekt? Stell dir mal vor, die WHO, um dann dem Beispiel Gesundheit zu bleiben, hat auf einmal genügend Liquidität, die aber konditioniert ist. Das heißt, ich kann sie nicht eben ausgeben für Bonusprogramme ihres Managementteams, sondern kann sie nur für eine ganze Latte von Präventivmaßnahmen ausgeben, auf die wir uns als Weltgemeinschaft geeinigt haben. Dann fließt das Geld genau in jene Kategorien und Märkte hinein und produziert sozusagen, wie man volkswirtschaftlich sagt, positive grüne Second-Round-Effekte, Zweitrundeneffekte. Ja? Auf einmal werden genau die Märkte in die Richtung verschoben. Und das wollen wir ja. Wir wollen ja grüne Märkte.
Wird es dadurch nicht noch auch attraktiver, weil was du ja beschreibst, diese Präventionsmaßnahmen, egal auf welcher Ebene, müssten doch dann über Jahre und Jahrzehnte eigentlich mein Risiko verringern, dass ich diese systematischen und klimatischen Risiken habe und dadurch wird es ja wiederum attraktiver für Kapitalmärkte, dann mehr zu investieren,
genau,
richtig?
Genau, super, super stark. Du, also wenn ihr Zeit hättet, meine Sachen zu lesen, habt ihr wahrscheinlich
nicht. Wir sind im Podcast, Stefan.
Das ist alles gut. Ihr habt keine Zeit zum Lesen. Eure Generation ist ja ganz anders.
Pass auf, Stefan.
Genau, das ist der Punkt. Das ist genau der Punkt, Ingo. Jetzt musst du reingehen mit einem hohen Betrag und wenn er richtig konditioniert und zugeschnitten ist, nimmt dann dieses Systemrisiko auf die Dauer immer mehr ab. Ist klar. Und am Ende des Tages kommst du einer Welt an, das klingt jetzt wirklich etwas eigenartig, die nenne ich Next to Zero Cost World. Denn, stell dir mal eine Welt vor, in dem Systemrisiken vollumfänglich gehedged sind, die gar nicht mehr auftreten. Stell dir mal eine Welt vor, in dem alle Allgemeingüter gegenfinanziert sind. Stell dir mal eine Welt vor, in der es keine negativen Externalitäten mehr gibt. Was heißt es dann? Da entstehen nur noch Löhne und Einkommen auf der einen Seite, die Löhne und Einkommen auf der anderen Seite entsprechen. Und beides ist grün. Und da müssen wir ja hin. Und dahin wollen wir ja auch. Unabhängig davon, ob du in Nordkorea lebst oder in Nordirland. Oder in Singapur lebst oder in der Schweiz. Oder ob du in einem autokratischen Regime leben willst oder in einer offenen Gesellschaft. Das ist die große Chance der internationalen Finanzarchitektur und der damit verbundenen Entwicklungen, die man im weitesten Sinne auch Bretton Woods 2.0 nennt, also ein grünes Bretton Woods, wie wir es damals nochmals 45 bis 45 hatten, eine Wiederauflage dieser internationalen Finanzarchitektur zugunsten einer nachhaltigen Zukunft jenseits der politischen Agenda.
Was sind die Risiken davon? Weil ich bin ja auch im Finanzbereich aktiv und wenn Geld gedruckt wird, schreien als erstes immer die Crash-Propheten, alles geht den Bach runter, lassen wir die mal außen vor, weil es keine evidenzbasierten Aussagen sind. Aber nichtsdestotrotz, wenn es ja so einfach wäre und so jahrzehntelange positive Skaleneffekte hätte, würde man es vielleicht ja schon eher machen. Also was sind aus deiner Sicht die Risiken und was passiert, wenn das nicht so läuft?
Ja, also zunächst mal muss man sagen, was passiert, wenn wir nichts machen? Dann wird es super teuer. Auf das können wir uns schon mal einigen, okay? Mhm. Und warten, bis der Privatsektor über die Hurdle Benchmark springt, das hat er die letzten 10 Jahre nicht gemacht und das macht auch die nächsten 10 Jahre nicht, weil das Risiko zu hoch ist. Also die erste Frage, Teil der Frage ist, die Systemrisiken nehmen exponentiell zu. Je länger wir warten, umso teurer wird es. Muss man festhalten, okay? Das kann man darüber entscheiden.
Also eine Versicherung, oder? Also wenn wir das Beispiel vom LA-Feuer nehmen.
Ja. Das LA-Feuer war ein Triggererlebnis für die komplette Versicherungswirtschaft weltweit. Und meine Gespräche mit den Versicherern, die ja an der Forefront stehen, sagen dir Folgendes. Es werden zunehmend Sektoren nicht mehr versicherbar und damit nicht mehr investierbar. Mit dem Effekt, egal ob du rechts oder links im politischen, parteipolitischen Spektrum oder in Autokratie oder in offenen Gesellschaft liegst. Du kannst dein Reihenhaus nicht mehr finanzieren, weil du keine Kreditlinie mehr bekommst, die aufbaut auf eine Versicherungsprämie, die dein Haus versichert. Verstehst? Ja? Das kann man durchdeklinieren mit in alle alle Sektoren und alle Bereiche hinein. Kürzlich ein Gespräch mit einem der größten Autovermieter, also Hertz. Ja, Hertz hat riesengroße Parkplätze in den Vereinigten Staaten, ja, die aber alle nicht überdacht sind. Die Versicherer ziehen sie jetzt zurück und sagen, wir zahlen das nicht mehr wegen den Hagelschäden oder wegen den Hochwassern. Jetzt muss Hertz entweder da Dächer bauen oder muss Garagen anmieten, was den Effekt hat, dass du bei deiner nächsten Rent-a-Car-Aktion 15%, 18%, 20% mehr zahlst und so weiter und so weiter und so weiter. Okay? Also die Frage ist zunächst einmal, nichts machen ist teuer, super teuer. Und welche Aktion ist relativ betrachtet die billigste und schnellste? Und die ist nicht der Versuch, auf einen globalen Konsens für die Besteuerung zu hoffen. Den gibt's auch nicht global. Den gibt's in Einzelfällen immer wieder auf nationaler, regionaler Ebene. Die schnellste und effektivste Form ist, im Grunde genommen auf etwas zu hoffen, was man eine monetäre Triangulierung nennt. Jetzt wird's schwierig, aber ihr habt mich eingeladen, da müsst ihr jetzt durch, danach gibt's den Shitstorm, aber das ist jetzt so. Guck mal her. Du hast Staat und Markt. Du hast Ökonomie und Ökologie. Und permanent stehen die so. Permanent kriegst du die nicht zusammen. Und wir wissen aus der Systemtheorie, wenn das solche Oppositionsbeziehungen sind, da kann man nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner hoffen, der bringt ja nichts. Sondern musst du das Ganze triangulieren zugunsten was Dritten. Okay? Und das Dritte an der Stelle sind Regulierer und Zentralbanken, die die Liquidität für den Markt und für den Staat, für die Hedging-Instrumente zur Verfügung stellen können. Und jetzt ist die Frage, zurück zu der Frage, warum passiert das nicht? Warum passiert das nicht? Das hat was mit unserem Tabu am Anfang unserer Debatte zu tun, dass viele auch im konventionellen in der konventionellen Akademie der Finanzökonomie, aber auch bei den Finanzökonomen, bei den Investoren und auch bei den Ämtern über die Dynamik dessen, was hier passiert, einfach nicht Bescheid wissen.
Es geht um Unwissen.
Ja, das ist eine Frage von Ignoranz, eine Frage von Tabu. Und der Punkt ist, ein Tabu, sozialpsychologisch, bleibt immer so lang bestehen, bis es komplett bewusst ist. Das war bei dem Thema Sexualität so, das ist bei dem Thema Tod so, Das bei dem Thema Macht so, solange die Dinge nicht transparent sind, das heißt, ins Bewusstsein gehoben werden, solange wird das Tabu negativ, gewissermaßen, wenn man das psychologisch betrachtet, als Schatten. Und solange tragen wir diesen kollektiven Schatten mit uns herum, bis dass wir uns im Klaren sind, was kann der Einzelne und was kann der Einzelne nicht. Deshalb macht dieses sogenannte Kapitalismus-Bashing auch keinen Sinn. Weil die Linken mit den Rechten, die Woke mit den Populisten, die Blame and Shame mit den jetzt erst recht, das ist eine Gegensatzbeziehung, die uns wahnsinnig viel Geld kostet. Und aber in der Sache nicht transformativ.
Jetzt wollen wir das ja triangulieren, hast du beschrieben, und wir können ja gleich nochmal auf das Psychologie-Thema kommen. Ich habe jetzt als entscheidendes Beispiel genommen, Notenbanken dieser Welt und gegebenenfalls digitale Währung. Wer, nur mal einfach gesprochen, wer reformiert denn, weil es müsste ja, die Notenbank müsste ja dementsprechend den Auftrag erhalten und ja erstmal ihre Grundsatzkernaufgabe erweitern, nennen wir es mal. Wer kann das denn überhaupt? Ich denke jetzt nicht, dass Christine Lagarde sich da einfach hinsetzen kann und sagen kann, alles klar, ich gebe jetzt mal 500 Milliarden und ändere die Verfassung der EZB.
Zum einen mal, in Notfallsituationen findet das alles schon statt. Das heißt, der technische, mechanische Vorgang des QE ist ja nichts Neues. Das ist auch nicht, dass der Brunhuber jetzt sagt, Mensch, ich erkläre euch jetzt die Welt. Das ist ja albern. Das ist alles schon bekannt technisch. Jetzt geht es aber darum, diesen technischen Vorgang in einen sekundär präventiven Vorgang umzubauen und den Zentralbankern innerhalb ihres Mandats, nicht außerhalb des Mandats, aber innerhalb ihres Mandats deutlich zu machen, dass wenn ihr für die Preisstabilität verantwortlich seid, und das ist ein zentrales Merkmal jedes Zentralbankers auf der Welt, okay? Jedes Mal. Habt ihr eine Verantwortung für die Preisentwicklung auf die lange Sicht? Lad mal Zentralbanker zu dir ein, da werden die dir sagen, ja, unsere Sicht ist in 3, 6, 8, 10 Monaten. Habt ihr alles eingepreist? Habt ihr die nächste Pandemie mit eingepreist? Nee. Habt ihr die nächste Hitzekollaps in Südspanien eingepreist? Nee. Und das lässt sich auch teilweise gar nicht machen, weil wir die Daten gar nicht haben.
Also um es mal ganz einfach zu machen, ich finde es ja ganz praktisch, was du gerade sagst, vielleicht für unsere Zuhörer. Du hast es ja beschrieben, Versicherungen werden immer teurer, Autos mehr Mieten, ich habe mehr Gesundheitskosten, das heißt, die Inflation steigt dadurch, weil ich überall mehr Kosten habe, sie im Zweifel selbst tragen muss, weil es nicht mehr versichert ist und dadurch inflationiert es sich so oder so, wenn ich da nicht präventiv gegenwirke an der Stelle.
Das genau, und man kann sozusagen auf der gesellschaftspolitischen, auf der finanzökonomischen und auf der regulatorischen Ebene sagen, weil wir die Kosten schon ausgelöst haben, geht es darum, einen Mechanismus zu finden, der den relativen Kostenaufwuchs so gering wie möglich hält. Und mein Vorschlag des grünen QE kann genau das, innerhalb des Mandats der Zentralbanken, innerhalb. Amen.
Amen. Amen ist ja ein gutes Stichwort an der Stelle. Jetzt bist du ja nicht nur Nachhaltigkeitsforscher an der Stelle, sondern du bist ja auch in anderen Bereichen noch ausgebildet. Und wenn du dem Ganzen jetzt eine Diagnose stellen müsstest, aus der Psychiatrie quasi. Was würdest du dem System, er hört jetzt auch ganz aufmerksam zu als Kater, für ihn ist es auch relevant, für die 10 Jahre noch. Was würdest du für eine Diagnose stellen, wenn dieses System gerade dein Patient wäre?
Nee, ich würde bei dem Begriff des Tabus bleiben, bei dem kollektiven Tabus und seinen Schatten. Individuelle Diagnosen finde ich unangebracht. Also meine Erfahrung aus dem politischen Berlin, aus dem politischen Brüssel ist folgendes. Die Leute sind alle super intelligent, super motiviert, egal in welcher Partei. Es gibt ja immer ein paar Idioten, das ist aber immer so. Wegen denen, das ist egal. Aber in der Regel 80-90%, die sind absolut spitze. Aber die haben einen Workload von 70-80 Stunden. Der kann dir 3 Minuten zuhören. Ja? Ich war 4 Jahre im Beirat der Bundesregierung zum Thema Sustainable Finance und habe das immer wieder erlebt. Die Arbeitsbelastung und die Art und Weise, wie Information verarbeitet wird und dann im parlamentarischen Prozess in Gesetze einmündet, das ist so hochkomplex.
Lars Klingbeil hat keine Zeit, deine Bücher zu lesen zum Beispiel.
Das hat er mit Sicherheit nicht. Wenn der mir zuhören würde, müsste mir eine halbe Stunde zuhören und wir bräuchten dann eine konzertierte
Aktion. Nein, wir können auch jetzt die Welt nicht vor die Hunde laufen lassen, weil PolitikerInnen keine Zeit haben, oder?
Ja, das ist aber auf weiten Strecken auch ein Zeitvorgang. Natürlich ist es auch eine Frage der Pfadabhängigkeit, nicht? Ein Sozialdemokrat, der sieht auf die Welt anders wie ein extrem Linker. Und ein Nationalpopulist guckt auf die Welt wieder anders wie der Brunhuber. Das ist so.
Aber du hast ja gesagt, es geht nicht um eine ideologische Frage, sondern es geht uns alle was an. Nachhaltigkeit ist nicht ein schönes Wort, sondern das ist der einzige Weg. Teurer wird es nämlich so oder so. Wir müssen jetzt...
Ja, das Einzige, was teurer ist, ist keine Nachhaltigkeit. Das ist noch... Mhm. Ja, also Nachhaltigkeit ist teuer, haben wir gerade heute besprochen, aber Nicht-Nachhaltigkeit ist noch viel, viel teurer.
Genau. Was ist dein Schlussplädoyer für uns, Stefan? Für die, die jetzt nicht lesen, sondern dich hören.
Wenn du jetzt drei Dinge mitgeben müsstest, drei nächste Schritte innerhalb der nächsten drei Jahre, was würde es sein?
Lass uns über das kollektive Tabu reden. Lass uns Zentralbanker in eine Diskussion mit einbinden über die Bedeutung eines grünen QE. Und lasst uns die Bedeutung von Zentralbankgeld, digitalen Zentralbankgeld mit Smart Contract nutzen, um eine gemeinsame Zukunft aufzubauen.
Also vielen lieben Dank. Ich muss sagen, ich bin richtig inspiriert heute. Ich habe einiges mehr verstanden. Ich hoffe, ihr da draußen auch. Wie ist es bei dir, Lena?
Ich denke, ich werde noch ein bisschen nachlesen, aber ich bin auch, wie schon aus dem Vorgespräch, Stefan, es macht so ein bisschen so Bäm im Kopf und es hat Spaß gemacht, mal das große Ganze mit dir zu beleuchten und eben nicht nur über vegan, ja oder nein, zu diskutieren. Danke, ja, dass du da warst. Professor Dr. Dr. Stefan Brunhuber, das war eine besondere Folge. Herzlichen Dank.
Danke. Vielen Dank. Tschüss.